Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, wir bewegen uns in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Und bevor wir so richtig angehen, eine kleine Frage: Was braucht diese Welt? Wir schlagen die Zeitungen auf, wir sehen, ja, wir brauchen was gegen die Klimakrise, wir brauchen was gegen die Kriegskrisen, wir brauchen was gegen die Wirtschaftskrise. Allerlei Krisen begleiten uns. Ich glaube, Krise ist ein Modewort dieser Tage, seit der Corona-Krise überhaupt. Was braucht diese Welt? Und ja, wie soll ich sagen, ich habe vor knapp 8 Jahren, ja, eigentlich sind es schon 8 Jahre, habe ich ein neues Hüftgelenk bekommen. Es hat vorher furchtbar geschmerzt und genau genommen hätte ich die nächsten Jahre und immer wieder Schmerzmittel essen können. Es wäre eine Symptombekämpfung gewesen. Aber die eigentliche Lösung war, es gab ja die technische Möglichkeit, ich habe ein neues Hüftgelenk bekommen, habe dann auch gegen den Wundschmerz Schmerzmittel bekommen, aber das war die Lösung. Und seither laufe ich wieder durch die Gegend, hüpfe herum wie eine Gazelle, vielleicht nicht gar so elegant, aber wenigstens so schmerzfrei, kann wieder alles machen. Und das war es eigentlich. Und auch Paulus war es bewusst, allzu oft geht es um Symptombekämpfung. Und er war sich sicher, was die Welt braucht, nämlich sie braucht wieder Beziehung zu Gott. Sie braucht eigentlich die Nähe zu Gott. Und sie braucht Versöhnung mit Gott. Und deswegen war unermüdlich unterwegs. Unermüdlich. Und genau das werden wir heute im Kapitel 17 auch wieder anschauen. Und ich möchte dem einen Vers aus dem ersten Korintherbrief, aus dem ersten Kapitel voranstellen, nämlich den Vers 17. Da geht es um eine andere Geschichte, um Zwistigkeiten in der Gemeinde, aber er passt auch recht gut für uns von der Quintessenz heute zur Predigt. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen. Er nimmt da Bezug auf die Zustände, aber was für uns interessant ist, sondern er sagt, er hat mich gesandt, das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten, klugen Worten. Das heißt, in der Einfachheit das Evangelium zu verkünden, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Und das ist ganz gut, wenn wir uns das heute ein bisschen im Kopf behalten bei unserer Predigt. Und bevor wir endgültig in den Text einsteigen, werden wir noch einmal anschauen, wo wir eigentlich unterwegs sind. Wir sehen hier in Rot die Pfeile, Ausgangspunkt war Antiochia, und hat er die Lande durchquert, zuerst Asien und ist dann nach Mazedonien. Und im vorigen Kapitel war er in Philippi. Und es war wirklich ein Wechselbad der Gefühle, weil er ist dorthin gekommen und es gab sofort Leute, die sich für das Evangelium interessiert haben. Und die haben ihn sogar eingeladen, ihn und seine Begleiter, und haben gesagt, wenn du es ernst meinst, und wir meinen es auf jeden Fall ernst mit Christus, dann komm in unser Haus, hat die Lydia gesagt. Dann gab es aber auch Aufruhr und Ablehnung bei anderen Gruppen in Philippi. Er musste ins Gefängnis, kam dann wieder frei, Gefängnisaufseher hat sich bekehrt und so weiter. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Und nun sind sie weitergezogen. Unsere Stationen heute sind Thessalonik, beziehungsweise heute aus Thessaloniki, dann Beröa und letztlich auch Athen. Wir sehen in diesem Kapitel 17, das ist eine ganz schön ordentliche Strecke. Und da bewegt sich Paulus und da sehen wir ganz praktisch, was es heißt und was er damit meint, wenn er sagt, ich bin gesandt worden, um das Evangelium zu verkündigen, aber nicht mit gewandten oder irgendwelchen ausgefeilten Dingen, sondern einfach in der Schlichtheit. Wir werden mal schauen, wie sich das praktisch auswirkt. Und so steigen wir ein in den Text. Da heißt es, er ist gerade eben von Philippi weg, Auf dem Weg über Amphipolis und Apollonia kamen sie nach Thessalonik. Dort hatten die Juden eine Synagoge. Nach seiner Gewohnheit ging Paulus zu ihnen und redete an drei Sabbaten zu ihnen, wobei er von den Schriften ausging. Das als Grundlage war für ihn das Alte Testament. Er legte ihnen aus und erklärte, dass der Christus leiden und von den Toten auferstehen musste. Und er sagte: Jesus, den ich euch verkündige, ist dieser Christus. Das ist der Messias, auf den ihr wartet. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, außerdem eine große Schar gottesfürchtiger Griechen, darunter nicht wenige Frauen aus vornehmen Kreisen. Klingt doch gut. Aber es geht weiter. Die Juden wurden eifersüchtig, holten sich einige nichtsnutzige Männer, die sich auf dem Markt herumtrieben, wiegelten mit ihrer Hilfe das Volk auf und brachten die Stadt in Aufruhr. Sie zogen zum Haus des Jason und wollten die beiden vor das Volk führen. Die waren beim Jason untergebracht. Sie fanden sie aber nicht. Daher schleppten sie den Jason und einige Brüder vor den Stadtpräfekten und schrien: Diese Leute, die schon die ganze Welt in Aufruhr gebracht haben, sind jetzt auch hier. Und Jason hat sie aufgenommen. Sie alle verstoßen gegen die Gesetze des Kaisers, denn sie behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie die Menge und die Stadtpräfekten, die das hörten, in Erregung. Diese nahmen von Jason und den anderen eine Bürgschaft und ließen sie frei. Die Brüder schickten noch in der Nacht Paulus und Silas weiter nach Beröa. Nun, Kapitel 17 ist sehr, sehr lange und ihr könnt es gerne nachlesen, aber auch in Beröa geht es Paulus und seinen Gefährten nicht anders. Er predigt wieder in der Synagoge. Einige sind sehr, sehr angetan. Aber auch dort ziehen dann Leute von Thessaloniki nach und sagen, ja, das sind ganz schlimme und so weiter. Und es passiert genau dasselbe. Große Aufruhr, große Aufregung, große Ablehnung, große Empörung. Und schließlich flieht Paulus zunächst alleine nach Athen. Erst später kommen dann seine Gefährten nach, nämlich Silas und Timotheus. Ja, einstweilen sie da einmal alleine los. Wir haben vorgesehen, wie weit das weg ist. Und Paulus spricht, während er auf die Gefährten wartet, dort auch in der Synagoge, aber er spricht auch ganz offen in Athen auf dem Marktplatz. Das war einfach ein Platz, wo man über alle möglichen Dinge gesprochen hat und wo man auch darüber gesprochen hat, was einen bewegt oder Neuigkeiten oder wenn man etwas zu sagen hatte. Und da werden die obersten Räte und die Philosophen und etliche Aufmerksame auf ihn. Und ich habe hier im Text hinter mir bewusst das Wort Schwätzer verwendet, weil es auch wirklich so drinnen steht. So quasi, na, jetzt werden wir mal schauen, was dieser Schwätzer wirklich zu sagen hat. Und sie nehmen ihn mit zum Areopag. Der Areopag ist der oberste Rat gewesen. Der hat direkt am Areopag, das ist ein Felsen, auch getagt. Und es war gleichzeitig der oberste Rat. Es war über die Jahrhunderte hat sich die Bedeutung etwas verändert. Aber es waren letztendlich quasi Stadtverwaltungsleute, vielleicht würde man sagen heute Influencer. Es waren Leute, Meinungsbilder. Es waren Leute, die wirklich etwas zu sagen hatten. Teilweise waren auch Leute von der Verwaltung drinnen. Es war ein sehr, sehr hohes Gremium in Athen. Und die haben gesagt, naja, du erzählst uns da irgendwas, jetzt diskutieren wir mit uns. Was ist los damit? Und so beginnt Paulus. Da heißt es im Text weiter, ab Vers 19, Sie nahmen ihn mit und führten ihn zum Areopag und fragten: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du vorträgst? Du bringst uns recht befremdliche Dinge zu Gehör. Wir wüssten gerne, worum es sich handelt. Alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, als die letzten Neuigkeiten zu erzählen und zu hören. Ja, intellektuelle Auseinandersetzungen und Diskussionen und wer Recht hat und so weiter war natürlich recht beliebt. Es gab nicht umsonst ganz unterschiedliche philosophische Schulen, die die Welt unterschiedlich betrachtet haben und endlos darüber diskutiert haben, was jetzt richtig sei und was nicht. Und grundsätzlich ist es ja auch gut, sich über das Leben Gedanken zu machen. Also ich möchte es nicht einfach so in Abrede stellen. Schadet ja nichts, wenn man darüber nachdenkt, wie das Leben funktioniert und wie alles zusammenhängt und wie man vielleicht auch miteinander umgehen kann und so weiter. Das ist ja kein Fehler. Aber dort ist ja da sehr viel diskutiert worden. Und da hat man sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte: Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromm. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Und was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Ja, Paulus nützt es, um da anzuknüpfen mit seinem Evangelium. Und wir lesen ganz am Anfang, wie er nach Athen kommt, er war erschüttert über all die Götzenbilder und was da für Gottheiten verehrt werden. Und wenn man sich ein bisschen die griechische Mythologie anschaut, das ist wirklich unglaublich. Da gibt es nicht nur den Zeus, den wir so irgendwie aus der Schule kennen, das ist ein unglaubliches Konstrukt an Göttern und auch an Materie, die den Göttern vorausging und vieles mehr. Und und da wollte man es halt richtig machen und hat halt sozusagen für alle diese Götter hat man halt einen Tempel hinbaut und eine Figur hingebaut und die Verehrung und die Priester. Und da gab es unzählige Tempel, weil man wollte ja keinen auslassen. Und dann hat man sich gedacht, na, vielleicht haben wir da einen vergessen. Vielleicht sieht man da nur irgendwen, den wir gar nicht kennen oder der sich noch nicht vorgestellt hat und deswegen hat man einen Tempel gebaut für den unbekannten Gott. Man weiß ja nicht, ne? Und der ist halt dann auch verehrt worden, ne? Schaut ja nichts. Ne? Und Paulus knüpft genau da an und sagt, ja, es gibt in diesen unbekannten Gott und es ist eigentlich der Gott. Es ist eigentlich der wahre, der einzige Gott. Es ist eigentlich der, auf den schauen wir. Den habt ihr, dann braucht ihr diese ganzen Tempelchen und den ganzen Götzendienst nicht. Ihr habt es eh alles nur mit Händen gemacht. Das ist ja alles nur irgendwie, dieser Gott, den sie anbetet, der braucht eigentlich keine Figur. Ihr könnt in Beziehung treten mit ihm und er ist lebendig. Und er ist ganz anders als eure Götter. Er hat alles geschaffen. Und er erzählt ihnen von Jesus. Er sagt, dieser Gott, damit er erlebbar wird, ist gekommen zu uns als Mensch. Damit er nicht mehr so fern ist, damit er begreifbar ist, damit er mit uns reden kann, ist er als Mensch zu uns gekommen. Damit wir ihn anschauen können von Angesicht zu Angesicht. Und was er uns sagt, das sagt uns eins zu eins Gott. Er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, ihr könnt die Geschichte gerne nachlesen. Und was auch ganz wichtig ist, er geht auch auf die Botschaft ein, die wir beim Abendmahl gefeiert haben. Er sagt, Jesus, wie er angeklagt ist von der Menschheit, verzichtet auf sein Recht und sagt, bevor ich die Menschheit verklage, gehe ich lieber selbst ans Kreuz. Ich möchte nicht, dass die Menschheit umkommt. Und so haben wir Vergebung in ihm vor Gott. Und er sagt, dieser Jesus hat gelitten und ist ans Kreuz gegangen, aber er ist auch auferstanden. Er ist auch auferstanden und das ist für uns auch ein Zeichen, dass sozusagen auch wir in diese Gnade und in diese Auferstehung mit hineingenommen werden, wenn wir auf diesen Jesus schauen. Das erklärt er ihnen. Und die Athener, wie haben die reagiert? Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Ja, das wollen wir uns anschauen, dass die auferstanden sind, ja. Und die anderen sagten, darüber wollen wir ein andermal hören. Ja, kommst du da an, dass wir wieder und erzählst ein bisschen was, ne? So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysos, der Areopagit, also das war tatsächlich jemand von diesem Hohen Rat, von diesem Areopag. Außerdem eine Frau namens Damaris und noch andere mit ihnen. Ja, ganz andere Reaktion als in Mazedonien. Wir sehen, die haben diskutiert mit ihm, haben sie gedacht, nur so ein Vogel. Das schauen wir uns an, ob da einer aufersteht. Märchenonkel da. Gell? Und die anderen haben gesagt, ja, eh spannend, jetzt ist uns halt wieder mal was, kommst wieder mal vorbei, plauderst ein bisschen. Ne? Ja, ganz andere Reaktion. Da hat keiner das Bedürfnis gehabt, dass er ihn verfolgt oder dass er sich aufregt drüber. Schon, so ist das, gell? Ja, und so geht es dem Paulus. Das sind die Reaktionen, wenn er sagt, ich verkündige das Evangelium. Ich gehe raus, weil ich weiß, dass Menschen eigentlich die Nähe Gottes brauchen, die Versöhnung brauchen. Das ist nicht Symptombekämpfung, sondern das ist wirklich die Heilung vom wahren Leiden. Und er tut sich das nicht an, weil er ein Geltungsbedürfnis hat oder weil er sich selbst verwirklichen möchte. Er tut das, weil er davon überzeugt ist und er möchte Gott dienen und sagt, das brauchen die Juden, aber es brauchen auch alle anderen Völker. Ja? Und das sind die Reaktionen, mit denen Paulus und seine Gefährten konfrontiert sind. In Mazedonien angefeindet, ja, da am liebsten hätte man sozusagen ihnen, hätte man sie gesteinigt irgendwo. Ja, und in Athen, ja, kommst du nicht wieder, erzählst uns wieder mal was. Ja, ist eh gut. Nett, dass du da warst. Und die einen wollen sie nicht haben und wollen diese Botschaft gar nicht haben. Sie empfinden die Botschaft als Störung und als Gefahr und eigentlich als Bedrohung. Und die anderen haben eigentlich keinen Bedarf. Die sagen, wir diskutieren eh täglich über alles Mögliche und sagen, eh, wir haben uns eh über alles austauscht, wir wissen eh über die Welt Bescheid. Wir haben 100.000 philosophische Schulen und wir haben eh 20.000 Mal die Welt diskutiert und was wir brauchen und nicht brauchen, ja. Kommst du wieder mal vorbei und erzählst dir ein bisschen, was passt eh. Du darfst eh selig werden nach deiner Fasson. Ja, passt schon. Sind eigentlich mit sich selbst zufrieden. Jesus ist keine Lösung, die man eigentlich braucht, weil wir haben ja ohnehin ganz viele Sachen diskutiert. Passt, Paulus, geh ein bisschen spazieren und dann so weiter. Paulus fasst diese Erfahrung auch wieder im ersten Korintherbrief in einem einzigen Satz zusammen. Und ich finde das sehr spannend. Er sagt nämlich dort, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, der ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja, so ging es dem Paulus. Und wie schaut es heute aus? Wir sagen, Jesus ist der Retter und alle jubeln. Yeah, super, endlich, na klasse. Danke für die Botschaft. Überall, wo wir hinkommen, sind wir herzlich willkommen. Alle Leute sind begeistert. Wir brauchen nur ein bisschen was erzählen. Und die Leute sind ganz außer sich. Weil heute kann uns sowas nicht mehr passieren. Warum? Weil wir haben Evangelisationskonzepte und wir haben Evangelisationsmethoden und ganz viele Bücher. Und wir erkennen sofort, in jeder Situation, was braucht es da? Wir haben sofort das richtige Wort und es sitzt sofort und alle sind ganz begeistert. Naja, da kommt ein großes Fragezeichen. Ich sehe wahrscheinlich einige schmunzeln, nicht umsonst. Ja, es gibt wirklich unzählige Bücher darüber, wie wir richtig evangelisieren. Und es ist durchaus gut, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber schon alleine die Vielzahl an Konzepten, an Ideen und so weiter die es zu diesem einen einzigen Thema gibt, zeigen uns, dass es gar nicht so einfach ist, dass es nicht den einfachen Weg gibt, dass es nicht den bequemen Weg gibt und dass es nicht den schnellen Erfolg gibt. Sonst braucht er die nicht so viele Bücher schreiben. Über was so einfach und easy cheesy geht, brauche ich nicht ganz viel Literatur schreiben und ganz viele Konzepte verwenden. Und ja, es ist heute nicht anders als damals. Es hat sich wenig geändert. Du hast genau zwei Reaktionen. Das ist ja die Erfahrung, die ich in all den Jahren gemacht habe. Sobald du mit dem Thema kommst. Ich meine, es will uns heute keiner mehr steinigen, aber es schlägt oft auf wirklich auch harsche Ablehnung und auch sehr viel Kritik oder Untergriffigkeit entgegen. Lass mich auch in Ruhe mit dem Scheiß. Habe ich eh schon so einen Hals, wenn ich das her. Ja, das ist das eine, also wirklich Ablehnung. Und das andere, also echt, ja, passt eh. Red's in der Sackel und stellen wir's vor die Tür. Ja, so das sind die zwei Reaktionen, die wir heute haben. Noch genauso. Und warum? Weil das Problem ist das Alte. Der Mensch möchte eigentlich am liebsten Ruhe haben vor Gott. Eigentlich interessiert es ihn nicht. Das kommt ihm als unangenehm, als Einmischung vor, das kommt den Menschen als irgendwie unangebracht vor. Und natürlich, die Gruppen sind heute andere. Ich glaube, wenn man heute mit, außer es sind wirklich sehr strenge orthodoxe Juden, aber im Großen und Ganzen, wenn du heute mit Juden diskutierst, dann kannst du wahrscheinlich mit ihnen relativ entspannt über das Christentum reden, auch durchaus, dass sie sich dafür interessieren. Aber würdest du heute wirklich mit einem streng gläubigen orthodoxen Muslimen reden, dann würdest du sehr, sehr viel Ablehnung bekommen, weil alleine die Idee, dass Gott Mensch wird und sich so erniedrigt, nicht in dem Ausmaß verankert ist. Und es ist nicht umsonst, dass in vielen muslimischen Ländern auch Christen verfolgt werden. Dort ist es wirklich so, dass das auch abgelehnt wird oder als Störung oder als unangenehm erfahren wird. Aber es ist auch in unserer Gesellschaft, solange wir über Jesus plaudern, wirst du eher in unserer Gesellschaft die Erfahrung machen, dass es heißt, ja, darf jeder nach seiner Fasson glücklich werden und im Prinzip ist eh alles dasselbe. Es ist wurscht. Außer du tastest gesellschaftliche Regeln an durch ethische oder gesellschaftliche Forderungen. Da kannst du auch sehr, sehr schnell harten Gegenwind bekommen. Also im Grunde hat sich nicht sehr viel geändert, trotz all dieser Konzepte. Und so würde ich empfehlen, weiterhin auf das Erfolgsrezept von Paulus zurückzugreifen. Das da heißt und das wir kennengelernt haben, er ist gesandt, das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Wir reden über Jesus, wir reden über das, was er getan hat, wir reden darüber, warum er es getan hat. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir überhaupt über Jesus erzählen. Einfach drüber reden, dass wir Jesus hereinholen in die Gespräche. Ganz einfach, ganz unkompliziert. Und dass wir darüber reden, wer er wirklich ist, dass er nämlich wirklich der fleischgewordene Wille Gottes ist, dass er das fleischgewordene Wort ist, dass er Gott ist. Und was er für uns getan hat, was wir eh vorher gefeiert haben, und warum er das für uns getan hat und was das für uns für Bedeutung hat. Und nicht verwechseln, auch wenn wir keine ausgeklügelten Konzepte haben, natürlich sollen wir Anknüpfungspunkte nützen. Paulus tut das auch. Er sagt, ihr habt da einen Tempel für einen unbekannten Gott. Wenn ich so einen Anknüpfungspunkt habe, dann nütze ich ihn. Ja, beim Theologiestudium haben wir Missiologie gehabt. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt alle möglichen Evangelisationskonzepte lernen, sondern da geht es darum, zu erfahren, wenn ich zum Beispiel jetzt ins Ausland gehen würde, irgendwo hin, wie funktionieren die Menschen dort und wie denken sie und wie ist die Kultur dort? Da lernst du nicht ein Evangelisationskonzept, sondern du lernst einfach, auf Menschen zu achten, hinzuhören und sie ernst zu nehmen und ihre Kultur einmal zu erfahren. Und dann kommst du mit derselben Botschaft wie hier. Du hast halt dann einige Anknüpfungspunkte. Die dürfen wir ruhig nutzen. Aber wir brauchen auch nichts erfinden. Wir brauchen nichts irgendwie herbeizählen. Paulus ist auch nicht zuerst hergegangen und hat da philosophiert mit ihnen über die ganze Götterwelt und da das zerpflückt und hin und her und die Mythologie von ihnen. Und er hat gesagt, ja, da ist mein Anknüpfungspunkt und jetzt reden wir über Jesus. Und ich denke, dass wir gut tun daran, das auch zu machen. Natürlich tauchen dann auch Fragen auf. Und natürlich dürfen wir nicht enttäuscht sein, wenn die einen sagen, bleib mal ja weg mit dem. Und wenn die anderen sagen, ja, eh nicht von dir. Ja, ich tue trotzdem, wie ich will. Trotzdem sollen wir es immer und immer wieder machen und immer wieder versuchen. Ich denke, es ist der einzige Weg, wie Menschen gerettet werden, nämlich erstens dadurch, dass sie von Gott vorbereitet werden im Herzen. Ich glaube, das ist einmal ganz wesentlich. Und dann, indem wir ihnen Zeugnis geben über das, was wir glauben, über das, was wir erlebt haben. Ich möchte uns alle ermutigen, so wie der Paulus, einfach über Jesus zu reden. Und nicht recht überrascht zu sein. Ja, wenn es die Leute nicht recht interessiert oder wenn sie es sogar ablehnen. Ich werde nur kurz beten. Ja, Herr, in sehr eindringlichen Erzählungen wird uns geschildert, was Paulus alles erlebt. Und während wir in den letzten Kapitel neben einigen, die sich bekehrt haben, ja, auch viel Ablehnung, Verfolgung erlebt haben, ja, sehen wir in diesem Kapitel Verfolgung und Gleichgültigkeit nebeneinander. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass wir uns nicht entmutigen lassen durch das, sondern dass du uns immer wieder Freude daran gibst, über dich zu reden, weil du es wert bist. Ja. Ja, Herr, und ich möchte danken, dass selbst aus dieser kleinen Saat starke Gemeinden geworden sind. Dass aus dieser kleinen Saat letztendlich auch die gute Botschaft bis zu uns gekommen ist und bis heute an ganz viele Winkeln der Erde kommt und wo es auch gesunde, kräftige Gemeinden gibt und wo so viele Menschen auf dich schauen. Und Herr, so möchte ich dich bitten, dass du unsere Saat wachsen lässt. Die kleinen Körner, die wir ausstreuen und die kleinen Dinge, die wir vielleicht in den Herzen der Menschen bewegen können, dass du sie groß machst und wachsen lässt. Amen.